Flo Kreier bei mir im Studio, alias Angela Augs, einer von vielen Aliasen, aber heute soll es um Angela Augs gehen, unsere bayerische Band der Woche sozusagen. Flo, schön, dass du da bist. Es gibt so ein paar Schlagworte, die in dem Zusammenhang mit dir immer wieder fallen. Es ist Chaos, es ist weird, es ist multiaktiv, hyperaktiv, kreativ. Vermisst du manchmal so Sachen wie ernst, zielgerichtet, überlegt, fokussiert?
Also ich glaube nicht, dass es nicht überlegt ist. Und es ist wahrscheinlich sogar auf irgendeine Art und Weise auch zielgerichtet. Aber es verläuft nicht so in so einfachen, formalen Bahnen.
Würdest du das mit dem Chaos irgendwie ein bisschen unterschreiben können?
Ja, es gibt ja auch so den Satz, das Chaos ist der stabilste Zustand. Und ja, so Ordnung ist in meinen Augen auch so eine Sache. Oder auch sowas wie Effektivität oder Perfektion. Das sind so Begriffe, die wir uns so zurechtgelegt haben. Und es ist natürlich die eine Sache, die Begriffe dann auch anzuwenden, weil es ist natürlich nicht immer genau das, was man damit bezeichnen will. Also so Perfektion im Endeffekt, das ist überhaupt nicht existent. Das ist sowas wie, wir haben uns halt mal drauf geeinigt, dass es das Wort gibt und irgendwohin schaut man dann und sagt so, ah, oh, das ist jetzt perfekt. Und wenn man dann ganz genau hinschauen könnte, dann würde man sagen, okay, es ist auch nicht perfekt.
Also, würdest du sagen, dass Chaos ein guter Nährboden für Kreativität ist?
Das denke ich schon. Also ich glaube, dass jede Art von Struktur blendet halt auch irgendwas aus und hat auch einfach so eine Komponente, die immer so eine latente Gefährlichkeit auch hat. Ich meine, das ist auch so die Grundsache, so, keine Ahnung, kritische Theorie, Frankfurter Schule beispielsweise, muss ich gerade lernen für meine Prüfung. Aber es ist natürlich dann einfacher, sich einfach an so einer Struktur festzuhalten und zu sagen, so alles klar, hier ist der Weg, ich gehe drauf. Aber es ist halt natürlich unter Umständen spannender, irgendwie ein bisschen so nach links und rechts zu schauen und zu sagen, so, ah, hier ist ja auch ein schöner Weg. Beispielsweise.
Du bist jemand, der, jetzt sind wir gerade bei diesem Links und Rechts gucken und hier ist auch ein schöner Weg, jemand, der extrem viel Zeug parallel macht. Du veranstaltest Festivals, du machst Texte, du arbeitest beim Fotomagazin Der Greif mit, machst Musik in verschiedenen Projekten, unter anderem ja auch bei Lego Jazz. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen und erzähl mir das jetzt bitte nicht, dass du völlig unorganisiert bist.
Ja, nee, also bin ich natürlich nicht. Also was ich halt mache, das finde ich gut. Ich habe irgendwann angefangen, so auf mein Leben zu schauen und mich zu fragen, okay, was von den ganzen Sachen brauche ich eigentlich? Also muss ich irgendwie am Wochenende zweimal weggehen? Nee, muss ich irgendwie nicht. Und dann habe ich es einfach irgendwann nicht mehr gemacht. Und dann eben auch so Sachen, so muss ich Fernsehen schauen? Nee, muss ich nicht. Und dann kann man sich die Sachen einfach so hinreduzieren. Und mein Opa hat mal vor ganz langer Zeit zu mir gesagt, man ist das, was man am meisten macht. Und ich glaube, wenn man halt einfach Musiker sein will, dann muss man halt einfach viel Musik machen. Wenn man irgendwie Schreiber sein will oder wie auch immer man das bezeichnen will, muss man einfach viel schreiben und dann muss man sich einfach den Weg so freiräumen und sein Leben so hinorganisieren. Also ich habe meinen Eltern vor, keine Ahnung, 7 Jahren erzählt, dass ich meine Fächerkombination im Studium so gewählt habe, weil ich coole Texte schreiben will. Und dann haben die gesagt, so, du spinnst wohl. Und aber im Endeffekt macht es jetzt gerade Sinn für mich. Und jetzt sagen eben meine Eltern auch so, ja, eigentlich macht es Sinn.
Bist du jemand, der lang überlegt, bevor er was Neues macht?
Also ich glaube, je länger ich über Sachen nachdenke, desto schwieriger wird es dann irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Das ist auch so zum Beispiel, ich habe es gestern wieder meiner Freundin erzählt, wenn wir mit Lego Jazz unterwegs sind, dann bin ich immer der mit Abstand am längsten braucht, um sich ein Gericht auszusuchen beispielsweise. Das ist zum Beispiel so, der Franz Benz ist da immer ziemlich schnell, der schaut rein so, zack, Finger hin, Karte zu.
Und Pippi Langstrumpf.
Und bei mir ist es halt so, dass ich dann teilweise auch dem Kellner hinterherlaufe und sage so, oh nee, ich will doch lieber das und das und das. Und am besten funktionieren Sachen, über die man ziemlich wenig nachdenkt, glaube ich.
Du hast mir mal erzählt, dass das Album, das du gerade veröffentlicht hast, Whatever You Guess It's Not, aus Songs besteht, die du gerne, ich will dich richtig wiedergeben, weggehabt hättest, sozusagen von der Festplatte runter gehabt hättest, damit das wieder irgendwie alles ein bisschen freier wird. Wie hast du das genau gemeint? Weil ich fand das einen sehr interessanten Gedanken.
Ja, im Endeffekt, weil jeder Mensch eben so viele Möglichkeiten hat, weil man einfach in seinem Schlafzimmer einen PC anschmeißen kann und einen Song aufnehmen, deswegen kann man halt auch viel mehr Songs aufnehmen. Ja, ich nehme halt einfach die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf und natürlich blickt man dann immer mit so einem weinenden Auge. Also einerseits ist es schön, dass man die Musik macht, aber man macht die ja nicht deswegen, dass sie auf Festplatten rumliegt. Und für mich war es einfach die totale Befreiung oder ich war sehr glücklich drüber, als der Bernd von Reckon Records eben gesagt hat, so hey Flo, so, das ist doch ein Album, so, also bring das doch raus. Das war für mich auch total super, weil ich mir gedacht habe, so endlich passiert mit den Songs was. So, jetzt, sonst schicke ich es immer irgendwelchen Leuten über Skype und die sagen dann so, oh Flo, nicht schon wieder ein Song.
Aber du hast ja 14 oder 15 oder wie viele auch immer da jetzt drauf sind, weiß ich jetzt nicht genau.
12.
12 ausgesucht, weil sie am fertigsten sind von den 100 anderen, die da auch noch sind? Oder warum sind es genau die geworden? Machst du Sachen überhaupt richtig fertig?
Ja, ich glaube schon. Also man darf das natürlich auch nicht immer überbewerten. Also es geht mir nicht darum, irgendwie möglichst unsauber zu arbeiten beispielsweise. Aber bei den Songs fand ich jetzt, dass es thematisch und ästhetisch auch eben zu dem Titel passt einerseits und auf der anderen Seite auch zu den Themen, über die ich mir gerade so Gedanken mache. Also die finden sich auch so in der Presseinfo. Also einfach das Leben, in dem wir leben. Wieso ist es so? Wieso kommen uns bestimmte Sachen eben so vor, wie sie uns vorkommen? Und was gibt es unter Umständen für Möglichkeiten, damit klarzukommen?
Ich weiß von dir, dass du von so einer Art künstlerkreativen Sammelvernetzungsstation träumst. Wie könnte sowas genau aussehen? So ein Ort, an dem vieles passiert, was nicht linear verläuft?
Ja, ziemlich ungezwungen. Also es gibt ja verschiedene Projekte. Im Endeffekt ist ja Facebook auch sowas. Also es gibt ja ganz viele Leute, die über Facebook schimpfen. Ich glaube, man muss da schon immer beide Seiten sehen. Es ist einerseits eben eine Riesengefahr, es ist auf der anderen Seite eine super coole Sache. Und so in der Art könnte sowas eben technisch aussehen. Oder es gibt ja auch zum Beispiel so eine Berliner Agentur, Platoon Networks heißen die, die machen sowas Ähnliches, eben einfach um so Projekte einfach wirklich frei wachsen zu lassen und dann zu sagen, okay, wir brauchen gerade irgendwie so 5 Designer mehr und dann kannst du dich einfach melden, so hallo, ich bin Designer aus Buenos Aires beispielsweise. Aber deine Frage eigentlich, ich bin so ein Fan von dem ganzen Hippie-Ding, das in Deutschland so abgelaufen ist, so mit der ganzen Krautrock-Bewegung beispielsweise. In Berlin gab es so ein Projekt, das hieß Zodiac Free Arts Lab. Das war unter Umständen von so Leuten wie Conny Schnitzler und Hans-Joachim Rydelius, also von Cluster und von Tangerine Dream, die waren da auch alle dabei. Und das war einfach im Endeffekt die Location, wo Tag und Nacht irgendwelche Leute Ausstellungen gemacht haben, gemalt oder eben vor allem auch elektronische, musikalische Experimente gemacht haben. Und ich glaube so, es braucht einfach den spielerischen Gedanken, weil wenn es so rein businessmäßig ist, dann denkt man halt zu schnell wieder in den herkömmlichen Business-Kategorien und dann ist sowas einfach schwer möglich. Also ich glaube, Form und Inhalt, die beeinflussen sich gegenseitig immer ziemlich stark.
Hast du das Gefühl, dass das vielleicht auch ein bisschen eine Utopie bleiben wird?
Das kommt auf die Größe an, glaube ich. Und es kommt darauf an, wie sehr man das will. Und ich glaube grundsätzlich, dass es in München im Moment schon ein bisschen so ist. Das Einzige, was noch dazu fehlt eigentlich, ist der Ort, an dem sich alle immer treffen und sowas auch machen.
Du meinst also wirklich rein räumlich, so das Haus oder das Zimmer oder was auch immer, oder der Keller?
Genau.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hast du das Gefühl, dass du dafür in Bayern richtig bist oder müsstest du dann nicht lieber nach San Francisco oder nach Berlin zumindest gehen?
Ja, da gibt es solche Sachen schon, aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, also es gibt auch einen Grund, wieso ich in München geblieben bin. Ich bin ja auch irgendwann hierher gekommen und die meisten Leute, die nach München kommen, sagen ja irgendwie so in den ersten 2 Jahren so, sie finden es total schrecklich und und es gibt keine Kultur und lauter so Sachen. Und das ist mir auch so vorgekommen. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, wie es in München läuft. Es gibt halt einfach so Inseln und die Inseln, die verstecken sich eigentlich mehr, als dass sie sich irgendwie offen zeigen würden. Und wenn man die findet, dann ist es irgendwie, ja, irgendwie total cool. Und im Moment, glaube ich, fehlt es wirklich einfach an Räumlichkeiten, um solche Sachen durchziehen zu können. Also um kurzfristig Musik zu machen und dann nicht irgendwie hinter die Hackerbrücke in den kalten Asi-Proberaum zurückziehen zu müssen, sondern einfach beispielsweise im Import-Export. Das ist so eine Location, die irgendwie so prinzipiell in die Richtung arbeitet. Die einfach nur sagen so, hey, wir sind hier. Wenn ihr Sachen machen wollt, dann macht ihr einfach. Wenn ihr am Nachmittag eine Jam-Session machen wollt, wir sperren auf und los geht's.
Import-Export in der Goethestraße in München, für alle Nicht-Münchner ein super Ort für kreative Menschen, wie unter anderem Flo ja einer ist. Flo, du nennst dein Ziel gerne mal New Weird Bavaria. Ein sehr knackiger Begriff, der jetzt mittlerweile auch oft zitiert wird. Was meinst du genau damit? Weil man weiß ja, es kommt ursprünglich aus den 90er Jahren aus den USA.
Ich weiß gar nicht genau, was ich damit bezeichne. Es ist natürlich auch immer so, ich bin irgendwann mal so draufgekommen aus Spaß und dann wäre man halt auch so gern, wie der Begriff ist. Also man zieht dann so den Begriff und überlegt sich so, okay, also wie könnte ich eigentlich so sein, dass ich irgendwie zu dem Begriff passe? Ich glaube, so ist es mit Musikrichtungen immer. So grundsätzlich einfach so eine deviante Form irgendwie an Musik ranzugehen. Also einfach so, die sich über so eine Ablehnung von so bestehenden Sachen so ein bisschen definiert und halt versucht einfach weird zu sein und halt einfach gern weird zu sein.
Aber auf Teufel komm raus, weird zu sein?
Muss nicht sein, glaube ich.
Würdest du sagen, da geht momentan besonders viel in Bayern, was weirde Künstler, weirde Musik angeht?
Glaube ich auf alle Fälle. Also man muss sich nur mal umblicken. Es gibt natürlich so Sachen wie die ganzen Fat Orange-Leute aus Nürnberg beispielsweise, Chimior oder eben dann auch so Bands wie Polyester. Also wenn das nicht weird ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist halt einfach so Avantgarde-Kunst. Und es gibt natürlich, finde ich, auch keinen Grund dafür, dass aus Amerika oder Schweden oder Kanada irgendwie mehr Musik mit der Herangehensweise oder mit der Ästhetik kommt, weil im Endeffekt gleichen sich die Kulturen und die Bildungsmöglichkeiten und die Möglichkeiten, Equipment zu bekommen, sind ja ziemlich ähnlich.
Das heißt, in gewisser Weise auch so eine Experimentierfreude mit Musik und so nicht immer den ersten naheliegenden Einfall zu nehmen und sich ruhig mal zu trauen, auch irgendwie sozusagen weird zu klingen. Woran machst du denn so einen Experimentalfaktor von Musik fest? Wann ist es für dich experimentelle Musik?
Ja, das ist ganz schwierig, also so zu pauschalisieren. Im Endeffekt, und darum geht es mir eigentlich auch mehr, also auf dem Album habe ich gerade versucht, so ein bisschen so literarisch oder cinematisch zu arbeiten und einfach so zu sagen, okay, ich habe so eine bestimmte Stimmung und ich versuche jetzt einfach so, dass Text und Musik schon mal irgendwie zusammenpassen und dann einfach noch über so psychoakustische Elemente beispielsweise oder über so bestimmte Strukturen, über so aneinandergereihte Wiederholungen einfach die Idee von dem Song oder die Idee von der Stimmung abzubilden und nicht unbedingt zu sagen, okay, das ist irgendwie eine coole Strophe, jetzt mache ich noch einen coolen Refrain dazu und dann ist es ein Popsong. Was natürlich nicht heißt, dass Popsongs nicht total cool sind. Ich liebe die Beatles. Also so. Aber bei denen kann man am Ende auch beobachten, wie sie dann einfach angefangen haben, so über das Schema rauszudenken. Und das waren unter Umständen auch die besten Platten.
Hat das auch was mit technischen Entwicklungen zu tun? Also weil so Neuerungen im technischen Sektor kommen ja Musikern immer entgegen. Wenn jetzt zum Beispiel Martin Gretschmann von Konsole, in dem Fall bei The Notice, auf einmal mit Wii-Controllern auf die Bühne geht oder irgendwelche abgefahrenen neuen Synthies oder so. Nutzt du das? Bist du da der Erste, der dann irgendwie auf der thomann.de-Seite schaut, was Neues rauskommt?
Also eigentlich überhaupt nicht. Ich habe so in meinem Umfeld so verschiedene Experten, die ich immer wieder frage, weil ich würde mir halt super gerne einen Looper kaufen, um einfach die ganzen Sachen, die auf Platte sind, auch so adäquat live umsetzen zu können.
Also eine Loopstation sozusagen, ja.
Und dann nerve ich immer mal wieder den Franz Spencer von Lego Jazz oder Sam Earl oder solche Leute, so was kann ich mir kaufen? Und dann sagen die mir so, boah, auch keine Ahnung. Aber ich bin so, also Technik interessiert mich im Endeffekt eigentlich überhaupt nicht. Ich kram irgendwie lieber gerne in alten Plattenkisten und... Dann ist es eher das Geräusch, finde ich. Also ich springe dann so in der Wohnung rum mit meinem mobilen Aufnahmegerät und nehme dann so einen Stuhl auf beispielsweise, weil ich das cool finde.
Wie klingt denn ein Stuhl? Also der Stuhl muss sich vermutlich bewegen, oder?
Ja.
Hat zur Zeit, das ist so ein bisschen mein Eindruck, das Experimentelle in der Musik oder sagen wir mal in der Popmusik eine größere Chance bei den Menschen momentan Gehör zu finden, weil plötzlich Bands wie Animal Collective oder Grizzly Bear die Top 10 der US Billboard Charts entern und mittlerweile viele, viele Leute irgendwie eine Band wie Grizzly Bear auch in München anschauen. Ja, die spielen auf einmal vor mehr als 1000 Leuten. Hast du den Eindruck, dass das sozusagen momentan besser funktioniert und wenn ja, warum?
Also ich glaube, was ganz viele Menschen im Moment merken, ist, dass viele Sachen, die sie sich so zurechtgelegt haben, durch die Globalisierung einfach so in immer weitere Ferne rücken oder dass die einfach nicht mehr wirken. Also man kann das ja auch in der Politik beobachten, dass einfach die ganzen Parteien Probleme haben, irgendwie sich so zu halten, wie sie eben sind. Also auch in Rückbeziehung auf die Werte, die sie eben vertreten wollen. Und ich glaube, dass die Entwicklung, dass man die überall sich anschauen kann, das hat natürlich dann auch mit radikaler Religionsausübung eben beispielsweise zu tun. Ich glaube, das ist auch so ein Ergebnis von der unglaublichen Offenheit und der unglaublichen Pluralität, in der wir leben. Und ich glaube, das Experiment, das kommt einfach jeden Tag unter. Also man steht morgens auf und dann verpasst man die U-Bahn und dann muss man sich irgendwas einfallen lassen beispielsweise. Oder also das ist jetzt ein ziemlich einfaches Beispiel, aber jeder Mensch, der irgendwie auf der Baustelle arbeitet, die müssen auch die ganze Zeit sagen, okay, wir wollten es eigentlich so machen, aber irgendwie ist es so viel besser. Und ich glaube, dass das Experiment einfach in jedem Leben die ganze Zeit irgendwie eine große Rolle spielt, so Flexibilität im Endeffekt.
Am Freitag, also jetzt am 13. Mai, spielst du zusammen mit dem Eichstätter Multiinstrumentalisten Joasino, der auch ein Kumpel von dir ist, im Atlantis-Kino. Es trifft sich gut. Ihr habt beide gerade eure Solo-Debütplatten rausgebracht. Joasinos kommt jetzt am Freitag raus und das feiert ihr dann zusammen im Atlantis-Kino. Habt ihr euch da irgendwie was überlegt, wie das dann da aussehen soll? Erklär mal so ein bisschen.
Ja, also da wird es auch eine Lichtinstallation geben von dem Matthias Singer von 507 Nanometer. Der auch, wer vielleicht schon mal irgendwie an dem Panama Plus war oder Fotos gesehen hat von dem Panama Plus, das sind die
ein großen. Ein Festival, für das du auch verantwortlich bist, unter anderem, ja.
Genau, also das sind so große Ballons, die in unterschiedlichen Farben leuchten. Und wir haben, natürlich wären Visuals irgendwie naheliegend gewesen, aber wir haben uns gedacht, im Moment machen irgendwie alle Visuals es auch mal wieder cool, so analoge Sachen zu machen einfach.
Aber die Stühle lasst ihr drin?
Ja, klar.
Kann man vermutlich auch gar nicht rausbauen. Wäre zumindest so viel Eck. Tausend Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank auch.
Flo Kreyer alias Angela Augs, Whatever You Guess, It's Not, heißt sein Debütalbum. Und am Freitag wird es vorgestellt im Atlantis Kino in München.